Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute Clemens Ludwig von der Tibet-Initiative Ulm, Neu-Ulm. Und unser Thema heute, Tibet heute, Tibet im Exil. Hallo Clemens.
Ja, hallo Rudi.
Clemens, eine kleine Vorstellungsrunde, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, also ich heiße Clemens Ludwig, ich bin Tibet-Interessierter fast seit ich denken kann oder ein bisschen danach. Ich war 1986, da war Tibet gerade erst geöffnet, so für Einzelreisende, das erste Mal dort. Das Land hat mich unglaublich fasziniert, die Menschen. Ich wusste ein bisschen über die Geschichte, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und aber so, was die Menschen trotzdem noch so an ausgestrahlt haben, an Optimismus, an Lebensfreude, das hat mich unglaublich angesprochen. Ich arbeite eben als freier Autor und Publizist, Journalist und seitdem, also seit 86, ist Tibet der Schwerpunkt meiner Arbeit und die Tibet-Initiative wurde ein bisschen später gegründet, 89, da war ich eigentlich relativ früh mit dabei, war auch einige Jahre Vorsitzender des Vereines, des bundesweiten Vereines und auch bin heute noch Chefredakteur der Zeitschrift, die herausgegeben wird, Brennpunkt Tibet, die vierteljährlich erscheint mit aktuellen Nachrichten und Hintergrundinformationen zu Tibet.
Okay, für alle, die es jetzt nicht so ganz genau wissen, wo liegt denn Tibet überhaupt?
Ja, Tibet ist so, ja, man kann sagen, ganz grob Zentralasien, also so im Südwesten von China. China behauptet natürlich, es wäre Teil von China, was wir und die Tibeter überwiegend auch anders sehen. Und im Süden grenzt es an Nepal und Indien und ebenso im Norden und Osten halt an China. Und es liegt so von uns aus gesehen so hinter dem Himalaya-Zentralmassiv. Mount Everest kennt man ja, der ist so zur Hälfte in Tibet, zur Hälfte in Nepal. Also diese ganze 8000er Kette da, die begrenzt Tibet im Süden und dann gibt es noch eine riesige Wüste, Changtang-Hochebene, nennt man die dort, Taklamakan, ist ein bisschen nördlich davon, also so diese Gebiete so in Zentralasien, Berge, Wüsten, also es ist ein riesiges Land, ungefähr das alte Tibet 7-mal so groß von der Fläche her wie Deutschland mit zumindest früher maximal 6 Millionen Einwohnern, also sehr, sehr dünn besiedelt, die meisten der Menschen waren Nomaden, aber die Natur lässt da eben auch nicht mehr zu. Es gibt ein paar Flusstäler, wo es auch städtische Besiedlung gegeben hat, aber insgesamt ist es eben sehr raues Land, ja, ein bisschen lebensfremdes Land, auch eben mit wieder Wüsten, Hochebenen, Berge, Himalaya 8000er, also das ist so ein bisschen Tibet.
Also insgesamt sehr hoch.
Kann man sagen, insgesamt sehr hoch, man sagt ja auch das Dach der Welt.
Ah ja, zum Himalaya Tibet. Und Tibet, genau. Tibet auch.
Genau.
Gut, du hast erwähnt, dass die Tibeter und die Chinesen bezüglich der Bedeutung oder der Zugehörigkeit ein bisschen verschiedener Meinung sind. Damit sind wir eigentlich gleich beim Thema Geschichte von Tibet.
Ja, was ich allerdings noch sagen muss, so wenn man so die Tibeter, die Chinesen, nicht, das klingt mir so ein bisschen arg pauschal, das ist halt überwiegend die, sagen wir mal, die offizielle Geschichtsschreibung der kommunistischen Partei Chinas. Also wenn ich jetzt so etwas pauschal von die Chinesen spreche, dann meine ich eben so die herrschende kommunistische Partei. Also natürlich waren Tibet und China schon immer Nachbarn, hatten auch früh, zumindest so seit dem 7., 8. Jahrhundert, nachbarschaftliche Beziehungen, die waren teils freundlicher, teils kriegerischer, wie das ja auch in Europa und so nicht anders war. Dann hat der eine mal den anderen überfallen. In früheren Zeiten, als Tibet noch ein Königreich war, war das durchaus auf einer Ebene. Also da war nicht das riesige China und das kleine Tibet, so wie es heute ist, sondern die waren ziemlich gleichberechtigt, auch militärische Partner. Tibet war früher auch militärisch durchaus ein ernstzunehmender Machtfaktor so in Zentralasien. Und aber dann ist es die politische Macht in Tibet eigentlich immer schwächer geworden, dem, was wir so als Mittelalter bezeichnen. Die Mongolen haben über Tibet geherrscht und spät, eigentlich erst relativ spät, seit dem frühen 18. Jahrhundert, haben die frühe 17. Jahrhundert haben die Chinesen einen gewissen Einfluss auf Tibet ausgeübt, der aber mehr so in der Grenzkontrolle und so lag. Und dann gab es ja in China der Sturz des Kaisers, kennt man vielleicht noch von Hollywood, der letzte Kaiser und so. Da haben sich die Tibeter dann wieder komplett unabhängig gemacht, das war 1911, 12, ein komplett unabhängiger Staat mit eigener Flagge, mit eigener Hymne und so. Sie waren allerdings sehr isoliert. Sie haben sich leider nicht darum bemüht, internationale Anerkennung, zum Beispiel Völkerbund, das hat sie alles nicht interessiert. Die geografische Lage hat wahrscheinlich auch schon dazu beigetragen, dass sie sich sehr isoliert haben vom Rest der Welt. Und als dann eben in China, da war ja Bürgerkrieg, weiß man vielleicht, zwischen den Kommunisten, den Nationalchinesen, haben sich die Kommunisten durchgesetzt. Mao Zedong hat am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik ausgerufen, hat dann gleich mit der Ausrufung der Volksrepublik gesagt, und Tibet muss wieder heim ins chinesische Mutterland, war die Forderung von Mao, so nach dem Motto, Tibet hört eigentlich zu uns, das war schon immer unser. Dieser historische Anspruch ist natürlich mehr als zweifelhaft. Klar hat China mal über Tibet geherrscht, aber guckt mal uns die europäische Geschichte an. Ich meine, England und Frankreich waren Teil des Römischen Reiches, könnten die Italiener deswegen sagen, das ist alles unser. Oder Deutschland hat, Preußen hat große Teile nach Osten hin von Polen. Und so kann man da sagen, Polen ist unser. Also diese historischen Ansprüche sind ja sehr fragwürdig. Ja. Mao hat dann trotzdem seine Volksbefreiungsarmee in Bewegung gesetzt. Die hat dann das militärisch sehr schwache Tibet überrollt. 1951 sind die ersten Truppen der Volksbefreiungsarmee in der tibetischen Hauptstadt Lhasa einmarschiert. Es gab jahrelang so ein gewisses Miteinander von alter traditioneller Verwaltung mit dem Dalai Lama an der Spitze und dem chinesischen Militär. Und das Ganze eskalierte dann aber 1959 bei einem Volksaufstand der Tibeter, der auch zur Flucht des Dalai Lama geführt hat. Und seitdem ist Tibet, man kann schon sagen, unter chinesischer Knute, also unter Knute der KP. Es wurden unglaublich viele Klöster und Tempel zerstört, die das Rückgrat der Tibeter waren, ist eine sehr, sehr tief religiöse Bevölkerung. Man kann auch denken, wer so oben in den Bergen lebt, der ist dem Himmel irgendwie näher. Das wurde eben alles zerstört. Heute ist die Repression nicht mehr so offen brutal, aber sie ist eben subtil noch genauso. Und China, die KP, und das geht aber auch ein bisschen auch in oppositionelle Kreise rein, haben den Anspruch, dass Tibet eben schon immer zu ihnen gehört hat. Und und die Tibeter, wie gesagt, sehen das, glaube ich, aus guten Gründen eben nicht so und fordern das Recht auf Selbstbestimmung. Und wir von der Tibet-Initiative unterstützen eben dieses Recht, dass sie selber bestimmen können, wie ihre Zukunft und wie ihre Situation eben aussieht.
Jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben, nämlich Klöster, der Dalai Lama. Viele verbinden ja Tibet mit dieser Person, seine Heiligkeit heißt es, ich glaube, wenn man den richtig anspricht.
Ja, kann man so sagen.
Sagst du mal ein bisschen was noch zur Religion?
Ja, also Tibet gilt ja wahrscheinlich als das bekannteste buddhistische Land. Es ist also buddhistisch durch und durch. Interessanterweise, und der Dalai Lama, kann ich noch sagen, ist sicherlich so der bekannteste Vertreter des Buddhismus so weltweit. So Thich Nhat Hanh kennt man vielleicht noch, den vietnamesischen Lehrer und so. Aber Dalai ist der Dalai Lama. Aber das Interessante daran ist, dass Tibet eigentlich von den großen buddhistischen Ländern das letzte war, was den Buddhismus eben übernommen hat, eigentlich erst so 1000 Jahre nach Buddhas Tod oder Buddhas Lehre eben. Aber es hat sich dann trotzdem durchgesetzt. Es gab auch am Anfang auch nochmal interessant für die Geschichte. Es gab zwei Schulen. Es gab eine indische Schule, die durch eine indische Prinzessin und eine nepalische Prinzessin, was ja ein Kulturkreis war, nach Tibet gekommen ist. Es gab eine chinesische Schule. Die haben erst zusammen konkurriert, der chinesische eben Zen-Chan-Buddhismus, und dann hat sich der indische durchgesetzt. Und das war so ab dem 9. Jahrhundert ungefähr. Und da ist, also der hat in Tibet eben wirklich ganz starke Wurzeln geschlagen. Ich sag schon, die Bevölkerung ist sehr religiös. ich habe das so ein bisschen despektierlich gesagt, so die sind, wenn man hoch ist, dann ist man im Himmel
näher. Nein, das aber, war ja eher nett.
Ich ja, aber es hat dann tatsächlich auch einen Hintergrund. Wenn man sich Tibet vorstellt, ich habe ja schon gesagt, ein ziemlich, lebensfremdes, lebensfeindliches Land mit hohen Pässen, mit tiefen Tälern. Wenn man nur ins vielleicht Nachbardorf einen Pass überschreiten wollte, das war oft eine Reise auf Leben und Tod. Nicht? Da gab es natürlich keine ausgebauten Straßen, da waren Pfade. Wenn Wetterumschwung kam, hing man in den Bergen fest und kam vielleicht dann gar nicht mehr zurück, sodass also jede Passüberquerung, jede kleine Reise nur ein paar 10 Kilometer weiter schon ein lebensgefährliches Abenteuer sein konnte. Und ich glaube, daraus resultiert eben auch so eine Verbindung mit den Göttern, dass man eben da eben darum bittet, da behütet, die Reise machen zu können und dann, wenn es auch gelungen ist, den Göttern dann auch dankt. Man kann in Tibet noch heute sehen, auf den ganzen Pässen gibt es unglaublich viele Gebetsfahnen, die auch in Deutschland immer populärer werden. Sieht man öfter auch mal in Gärten und so Gebetsfahnen. Da sind die ganzen Pässe in Tibet, im Himalaya, sind voll davon. Und das ist ursprünglich so eine Dankesgabe an die Götter, dass also die Reise bis dahin zumindest mal gut verlaufen ist. Und insofern hat der Buddhismus eben in Tibet ganz stark Fuß gefasst, hat das Volk unglaublich geprägt. Die ganze Identität der Tibeter ist wirklich aufs Engste verbunden mit dem Buddhismus und es hat sie eigentlich auch sehr friedlich gemacht. Ich sagte ja so, in der frühen Phase der Geschichte, da waren die Tibeter auch durchaus starke Kriegsherren, haben die Chinesen eher sogar bedroht und unter dem Einfluss des Buddhismus der Klöster ist da eigentlich viel von diesem kriegerischen her zurückgenommen worden. Es war natürlich auch nicht alles gut. Die Klöster haben viel Land und so weiter beherrscht, wobei man auch da wissen muss, die Mönche haben nicht alle nur auf Kosten der Bevölkerung gelebt, sondern 80% waren Arbeitsmönche, aber es gab von 6 Millionen Menschen ungefähr 1 Million Mönche und ungefähr 50.000 Nonnen, Frauen haben da nicht ganz die Chancen gehabt. Also da kann man sich allein vorstellen, ein Sechstel der Bevölkerung, Kleriker, wie stark die Religion verankert war innerhalb. Und die Mönche begegnen einem eben auf Schritt und Tritt. Und die Mönche waren auch oder sind bis heute sozusagen das Rückgrat des Widerstandes gegen die Chinesen. Aber also mir ist selten ein religiöseres Volk, und ich bin viel gereist, vor allem in Asien, also ein Volk mit einer größeren Religiosität begegnet als die Tibeter und gleichzeitig dabei sehr tolerant, sehr offen andere Religionen. Es gab immer auch eine sehr kleine muslimische Gemeinde, eine kleine Moschee, früher schon in Lhasa, also auch noch zur unabhängigen Zeit und so. Und es war immer eine große Toleranz gegenüber allen anderen. Also diese tiefe Religiosität hat nie zu so einem Fanatismus geführt, hat auch nie zu sowas geführt wie, wir sind die Einzigen, die Recht haben und alle anderen sind ungläubig. Das hat es in Tibet nie gegeben.
Aber diese Toleranz, ich sage es jetzt mal provokativ, haben natürlich die Chinesen oder die chinesische kommunistische Partei sicherlich absolut nicht an den Tag gelegt, was den Buddhismus anbelangt.
Nein, sicher nicht. Also die Chinesen haben eben sehr deutlich gemerkt, dass, was ich ja schon sagte, also die Klöster wirklich so das Rückgrat des Widerstandes waren und das sollte eben zerstört werden, also auch schon vor der Kulturrevolution. Die Kulturrevolution hat dann natürlich nochmal in Tibet besonders gewütet, weil da ging es ja gegen alles Religiöse und alles Traditionelle. Aber schon vorher, als es in China noch ein bisschen liberaler war, waren die Klöster und die Tempel und die Kleriker eben, die Mönche und die Nonnen, Hauptzielscheibe eben der Repression, weil ja die Kommunistische Partei sich eben ausgemalt hat, wenn wir wirklich den Widerstand der Tibeter brechen wollen, wenn wir da wollen, dass sie sich uns unterwerfen, dann müssen wir irgendwo die Macht der Klöster brechen.
Und das war dann auch ein bisschen der Anlass, der Dalai Lama ist ja dann ins Exil gegangen.
Ja, erst 59, da gab es einen großen Volksaufstand. Ich sagte ja, 51 waren die ersten chinesischen Truppen in Lhasa, in der Hauptstadt von Tibet. Es gab dann eben, wie gesagt, so ein gewisses Miteinander. Dann wurde aber die Repression immer größer. Es waren schon hohe Lamas, das sind also so die Gelehrten, die Priester, wenn man so will, sind entführt worden nach China. Und es gab sehr, also nicht nur Gerüchte, sondern sehr ernstzunehmende Hinweise, dass der Dalai Lama auch entführt werden sollte. Und um dem zu entgehen, hat er sich dann entschlossen, nach langem Zögern eigentlich erst so der Flucht zuzustimmen. Es gab eine kleine tibetische Armee, die natürlich nicht den Hauch einer Chance hatte gegen diese gigantische Volksbefreiungsarmee, die aber stark genug war, um den Dalai Lama aus Tibet raus zu eskortieren. Das war eben 59, da war er 24 Jahre alt und danach begann wirklich die ganz, ganz, ganz brutale Repression und man kann davon ausgehen, dass es den Dalai Lama, so wie wir ihn kennen, heute sicher nicht mehr geben würde, wenn ihm die Flucht nicht gelungen wäre.
Von der Geschichte Tibets, zumindest aus den, sage ich jetzt mal, späten 50er Jahren zur Vereinsgründung der Tibet-Initiative Deutschland. Die war ja 1989. Wie kam es dazu? Was war denn da der konkrete Anlass?
Ja, um so ein bisschen auszuholen, also als dann so die tibetische Tragödie, wenn ich das mal so benennen will, 1959 begann, da war hier relativ wenig im Bewusstsein dafür, man wusste wenig von Tibet, das war alles so schrecklich weit weg. Was sich entwickelt hat schon in den Jahren danach, es kamen dann so ungefähr 2000 Flüchtlinge in die Schweiz, ein paar davon auch so im nördlichen Teil vom Bodensee, also nach Deutschland, und dann gab es so Unterstützung so auf der humanitären Ebene, die war recht stark und eine deutsche Tibet-Hilfe wurde gegründet, die hat aber sich also darum gekümmert, Ausbildung junger Tibeter, Stipendien vermitteln und so weiter. Dazu entwickelte sich allmählich so ein spirituelles Interesse, also dass man so tibetische Zentren gegründet hat, zu meditieren gegangen ist. Das ist ja durchaus auch nach wie vor sehr populär in Deutschland, aber was komplett gefehlt hat, war so eine politische Unterstützung für Tibet, über all die Jahre und Jahrzehnte nicht. Und dann hat eine Frau, die man da in dem Zusammenhang wirklich gar nicht genug in Erinnerung rufen kann, ich hoffe, sie ist noch in Erinnerung, nämlich Petra Kelly von den Grünen, die hat da maßgeblich zu beigetragen, dass es diese politische, also überhaupt mal politischen Initiativen für Tibet gibt. Die Grünen waren ja dann irgendwie Mitte der, ich glaube 83, das erste Mal in den Bundestag eingezogen und mit Kelly und Gerd Bastian, das waren so die Aushängeschilder, Joschka Fischer war da eher so noch zweite Reihe, der kam dann später nach vorne und Otto Schily wäre damals ja auch noch Grüner und die haben, da hat die Petra Kelly, die hatte schon lange einen engen Bezug zu Tibet, die hatte schon lange ein tibetisches Patenkind und die hat dann Tibet ganz stark so in die Politik reingebracht, hat 1989 eine erste internationale Anhörung überhaupt weltweit in einem Parlament, also im Bundestag, veranstaltet. Das hat es vorher noch nie gegeben, nicht in Indien, nicht in England. Die haben es dann später nachgeholt, ein bisschen daran orientiert. Das war im April 89 und so dieser Initiatorenkreis, der das Ganze so ein bisschen mitgetragen hat, unterstützt hat, der hat sich dann eben gedacht, naja, so einmaliges Ereignis, einmaliges Event, das hilft uns jetzt auch nicht nur weiter, das war schon wichtig und hat viel Aufmerksamkeit gemacht, wir brauchen eine Kontinuität, wir brauchen eben eine Gruppe, eine Organisation, die langfristig dieses Ziel eben verfolgt. Und so kam eben ein paar Monate später, das war im August 1989, also 3-4 Monate nach dieser Bundestagsanhörung von der Kelly und Bastian, war dann in Bonn, das war ja damals noch so das politische Zentrum, eben die Gründung der Tibet-Initiative mit dem ganz klar erklärten Ziel, über die humanitäre Hilfe für Tibet hinaus, über das Interesse am Buddhismus, Dharma-Weg, wie man so sagt, wollen wir eine politische Organisation haben, die das kontinuierlich weiterverfolgt, was eben ja so Einzelinitiativen im Bundestag und sonst so mit Bundestagsanfragen gemacht wird. Und daraus ist eben, also das war dann sozusagen die Motivation, diese Initiative zu gründen.
Jetzt habe ich eine Frage, die Politik betrifft. Die ist ja jetzt gerade angesprochen worden, die Politik, die Grünen, der Bundestag. Wie war denn eigentlich die Haltung der Politiker zu dem Thema Tibet? Spätestens seit 1959 hat man ja wohl gemerkt, dass denen nicht besonders gut geht, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Ja, genau. Also das ist eigentlich eine merkwürdige Geschichte hier in Deutschland. 1959, da waren ja noch klare Feindbilder, Weltbilder, die bösen Kommunisten und wir die Guten. Und das war ja auch so Adenauer, die gelbe Gefahr, also so Polemiken gegen die Volksrepublik China. Und trotzdem, also da hätten eigentlich die Tibeter voll in dieses Schema reingepasst, ne? Also die Unterdrückten, die Opfer der gelben Gefahr. Und da sieht man es, also hätte man eigentlich denken können, Deutschland steht an vorderster Front so die Tibeter zu unterstützen. Zudem war das ja auch eine Zeit, wo dann jede Menge dann sogenannte Gastarbeiter, sagte man ja damals, angeworben wurden. Aber die Tibeter haben trotz dieser ganzen eigentlich günstigen Voraussetzungen die deutsche Politik niemals interessiert. Und dann kam ja sowieso die große Wende, 71, 72, Volksrepublik China wurde in die UNO aufgenommen, diplomatische Beziehungen mit USA, Kissinger und so weiter. Und gerade konservative Politiker, interessanterweise Franz Josef Strauß, haben Mao die Hand geschüttelt noch. Ha? Und da war Tibet noch weiter eigentlich dann vergessen. Und es war eigentlich, also die Politik hat sich eigentlich überhaupt nicht um Tibet gekümmert, kann man sagen, so bis in die 80er Jahre. Nein, es war dann tatsächlich, auch wenn man so die Solidarität mit Tibet so anschaut, es waren immer Einzelpersonen. Es war, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Petra Kelly. Es gab innerhalb der SPD, interessanterweise, wir haben auch schon weiterhin vergessen, die Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, zu Willy Brandts Zeiten, die hatte auch irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, eine persönliche große Sympathie für Tibet, hat da einiges eben auch gemacht, hat auch als eine der ersten hochrangigen Politikerinnen so in frühen 80er oder ich glaube sogar in 70er Jahren den Dalai Lama mal getroffen und ja, dann war ganz wichtige Person, egal was man da sonst hält, Otto Graf Lambsdorff von der FDP, der sich sehr, sehr stark eingesetzt hat und das muss man sagen, wie immer man sonst seine Politik einschätzen mag, aber auch der langjährige hessische Ministerpräsident Roland Koch hat für Tibet wirklich sehr gut Flagge gezeigt. Also es waren über alle Parteigrenzen hinweg, das sieht man auch in anderen Initiativen, also Tibet war nie jetzt ein Anliegen einer bestimmten Partei. Es hat in jeder Partei Politiker gegeben, die Tibet die aufgegriffen haben, unterstützt haben und es hat immer auch in den gleichen Parteien Leute gegeben, die sehr, sehr dagegen waren. Der prominenteste innerhalb der CDU-CSU war eben Franz Josef Strauß, der sich ja in seiner Freundschaft mit Mao sehr gebrüstet hat und Tibet unglaublich diffamiert hat. In der SPD ist der größte China-Unterstützer, weiß man ja, Helmut Schmidt, der auch sich über Tibet also fürchterlich herablassend geäußert hat und ich muss mal wirklich so sagen, von keinerlei Sachkenntnis getrübt und so ging es eben durch alle Parteien eigentlich durch. Bei den Grünen war es vor allem Jutta Ditfurth, die ja in vielen so die große Gegenspielerin der Anfangszeit von Petra Kelly war, die also auch an Tibet kein heiles Haar gelassen hat und immer versucht hat, die Tibet-Solidarität von Petra Kelly so zu unterwandern und so. Das habe ich persönlich auch mitbekommen. Ich hatte da viel mit den Grünen zu tun in der Anfangsphase. Also es war eben nie eindeutig festzulegen und die Verantwortlichen in der Politik, das muss man sagen, die haben sich immer sehr, sehr zurückgehalten. Es hat einen einzigen Bundespräsidenten gegeben, der den Dalai Lama mal empfangen hat. Das war Richard von Weizsäcker, der ja gerade vor kurzem nochmal durch seinen Tod dann im hohen Alter nochmal durch die Medien ging. Der hat 1989 den Dalai Lama mal empfangen. Danach nie wieder jemand. Es gibt auch Bemühungen um Gauk, der ja immer so tut, auch so, ich bin der Mann vom Volke und ich greife auch unpopuläre Themen auf, aber den Dalai Lama, da lässt er die Finger von. Und von den Bundeskanzlern und Kanzlerinnen war Angela Merkel die einzige und erste, die das aber wohl auch nie wieder machen wird. Das kann ich ja hier auch mal öffentlich geben, ist ja lange her, als sie einmal den Dalai Lama empfangen hat. Das hat mir jemand aus ihrem Umfeld dann erzählt. Da hat also die Wirtschaft unglaublich getobt und sich empört. Und ein hoher Wirtschaftsvertreter von einem großen deutschen Konzern in Peking hat gesagt über diesen Empfang von Dalai Lama und Angela Merkel, Entschuldigung, um des Applauses einiger Gutmenschen willen setzt sie unsere Chancen auf den chinesischen Markt aufs Spiel. Oh. Das war der Kommentar von einem Wirtschaftsvertreter. Und sie hat gelernt, sie hat ja in vielem gelernt und lässt seitdem auch die Finger davon. Also das heißt, in der Politik waren es immer wieder Individuen, die sich für Tibet eingesetzt haben, aber für eine generelle Unterstützung wirklich mal so als eine Art, auch mal so als eine Linie, die auch von der Regierungs, wer auch immer da gerade die Regierung gestellt hat, mal durchgezogen wurde für einen längeren Zeitraum. Das hat es eben nie gegeben, weil natürlich klar China ein viel zu interessanter und lukrativer Partner ist, den man nicht irgendwie enttäuschen oder mit dem man sich nicht anlegen will. Und wir wissen ja die Reaktion, jetzt hat es vor kurzem ja gerade immer das vierte Treffen von Barack Obama mit dem Dalai Lama gegeben und China hat eben auch wieder getobt, aber den USA kann man natürlich nicht ganz so mit Sanktionen drohen wie den europäischen Nationen. Auch noch ein anderes Beispiel, wie China da reagiert. Der allererste Präsident hier in Europa, der den Dalai Lama überhaupt empfangen hat, das war unmittelbar nach der Öffnung des Ostblocks, war Václav Havel in damals noch Tschechoslowakei, und der schon lange auch ein enger Freund auch vom Dalai Lama war, und er hat sich das eben nicht nehmen lassen, und darauf hat China sofort einen größeren Wirtschaftsdeal, ein größeres Wirtschaftsabkommen über Lieferung von irgendwelchen LKWs für Militär sogar gedacht, mit dem tschechischen, einem der tschechischen Konzerne, sofort zurückgenommen, also storniert und bestraft sozusagen und gezeigt, hier, das passiert mit euch, wenn ihr da mit dem Dalai Lama da irgendwie euch gemeinsam zeigt, und da kuscht dann die europäische Politik, und an dem Punkt zumindest zeigt Barack Obama ein bisschen mehr Rückgrat, dass er schon 4-mal in 8 Jahren den Dalai Lama getroffen hat, ist eine ganz gute Sache.
Ja, aber ist... Von chinesischer Seite zeugt das auch nicht gerade von Souveränität, wegen dass sich wegen sowas aufregt.
Nein, sollte man meinen, dass sie darüber stehen könnten, aber sie sind da also ziemlich irrational und also wirklich allergisch. Also Dalai Lama, darauf haben sie sich eingeschossen, das ist ihr Hauptfeindbild, das ist eben der Separatist schlechthin, der Wolf im Schafspelz, sagt die chinesische Propaganda immer. Der
Revisionist immer. Bestimmt auch.
Ja, ein Sezessionist vor allem. Das ist
noch schlimmer.
Ja, genau, eben der das Mutterland spalten will, und da sind sie einfach also völlig allergisch, wenn der irgendwo empfangen wird, das ist dann also schon für sie dann sozusagen die größte Beleidigung, und sie sehen das auch als großen Gesichtsverlust eben an, und was sie auch immer wieder sagen, Einmischung in innere Angelegenheiten, also so die üblichen Sprüche, die dann kommen, wenn man irgendwo an die Verantwortung eben zur Verantwortung gezogen wird. Ne?
Gesichtsverlust, okay. Ja. Das ist ja da China, Japan, Korea,
das schon ist ein Thema. Ein wichtiges
müssen wir jetzt
Thema.
Aber nicht so weiter vertiefen.
Genau.
Gut, dann gab es also 1989 August, hast du gesagt, wurde
die Gründung,
Tibet-Initiative gegründet. Und wie ist die Tibet-Initiative, das ist so ein bisschen ein Zungenbrecher, wie ist die Tibet-Initiative dann tätig geworden? Was haben die gemacht?
Am Anfang war es natürlich erstmal ein kleinerer Verein, aber in Bonn lebten auch so die meisten Tibeter. Das waren zu der Zeit ungefähr vielleicht so 100 an der Zahl. Inzwischen sind es ja einige mehr, weil auch Flüchtlinge gekommen sind. Und man hat dann also vor allem natürlich versucht, eben, ich hatte es ja gesagt, eben gerade als Ergänzung oder als Alternative zum Humanitären, zum Buddhistischen, man hat dann eben versucht, auf die Politik Einfluss auszuüben. Also wenn es zum Beispiel chinesische Staatspräsidenten oder Ministerpräsidenten nach Deutschland kamen, also haben wir Demonstrationen organisiert, die durchaus auch in den Medien einen recht großen Widerhall hatten. In einem Fall, da kann ich mich erinnern, da war es noch damals Bonner Verhältnisse, die hohen Honorationen aus dem Ausland wohnten, meistens so auf so einem Berg, das hieß Petersberg, da war so ein edles, und mussten dann runter zum Bundeskanzleramt, und da stand auf dem Weg, hat irgendwie jemand geschafft, obwohl das ja alles sonst abgesperrt ist und sonst wo, sich an irgendeiner Stelle mit einer tibetischen Fahne zu postieren, worauf dann der ganze Konvoi mit dem, ich glaube, das war der damalige Ministerpräsident Li Peng oder Staatspräsident, einen riesen Umweg gemacht hat, damit der bloß nicht an der tibetischen Fahne vorbeifährt, also ihm dieser Anblick der tibetischen Fahne erspart bleibt. Und kam dann noch 10 Minuten zu spät im Bundeskanzleramt an und ließ Kohl, der war damals eben Kanzler, ließ der noch warten. Und also das sind so Ereignisse, die natürlich jetzt klar nicht unbedingt eine umwerfende Veränderung in Tibet bewirken, aber die schon so eine öffentliche Wirkung eben haben und wo auch chinesische Staatsgäste dann konfrontiert werden damit, dass eben ja hier eine andere Meinung eben vorherrscht, und wir haben es glaube ich auch geschafft schon, dass es immer wieder schon dann auch Äußerungen von Politikern gab. Es gab zum Beispiel, das muss man schon nochmal positiv hervornehmen, vom damaligen Außenminister Westerwelle, da könnte man eventuell später noch drauf zu sprechen kommen, wenn man über die aktuelle Situation, so eine tragische Anhäufung von Selbstverbrennungen in Tibet, und die 2011 eigentlich so in der Masse begonnen haben und über 130 inzwischen. Da gab es also eine Äußerung von, also eine Stellungnahme von Westerwelle zum Beispiel dazu, die sicherlich auch aufgrund von öffentlichem Druck zustande gekommen ist, die ganz, also wirklich also kann man sagen, hätte von uns, von der Tibet-Initiative aus nicht besser, nicht deutlicher sein können. Also er hat wirklich die Verantwortung für diese Selbstverbrennung, eben aus Protest hat er schon gesagt, dafür ist die chinesische Politik verantwortlich. Und das fand ich schon ganz erstaunlich so. Und ja, also neben diesem Einfluss auf die, ich sag mal, große Politik, ist es eben auch so, das Thema Tibet, sagen wir mal, in der Basis zu verankern. Es gibt inzwischen so 25, 30 Regionalgruppen, auch so dann noch als kleinere Gruppen, so Regionalstellen, die in ganz Deutschland eben, ja, das fängt an von Bücherständen über Veranstaltungen bis hin, das kommt ja auch später dann noch mal so zum 10. März, das ist der Tag des Volksaufstandes 1959, da wird in über 1000 inzwischen deutschen Städten und Gemeinden die tibetische Flagge gezeigt. Das ist eine der größten eigentlich der Kampagne der Tibet-Initiative, die wir seit 1996 machen, um so eine Solidarität von unten, Solidarität der Basis zu zeigen, nicht? Das ist so diese Geschichten. Wir haben auch große Anhörungen gemacht so zum Thema Selbstbestimmungsrecht. Was ist Selbstbestimmungsrecht? Da war der Ministerpräsident aus Südtirol dabei, was so ein bisschen Vorbild für Tibet wäre, wenn es da mal hinkommen würde. In Südtirol will auch keiner mehr von Italien weggehen, denke ich. Trotzdem haben sie ein hohes Maß an Autonomie, wo sie ihre Kultur und ihre Identität bewahren können. Das wäre für Tibet schon was Schönes. Und also solche Veranstaltungen, solche Kontakte. Wir haben den Dalai Lama mit dem Ministerpräsidenten von Südtirol da zusammengebracht. Wir hatten aus Litauen die Ministerpräsidentin, die Litauen in die Unabhängigkeit geführt hat, die war dabei. Also solche auch internationale Vernetzungen, das ist sowohl auf einer höheren politischen Ebene, sage ich mal, soweit wir da kommen, wie auch eben so an der Basis, um das Thema Tibet bei der Bevölkerung, bei der ganz normalen Bevölkerung eben auch zu verankern, Bewusstsein zu wecken, denn Tibet ist ja heute aus den internationalen Schlagzeilen weitgehend verschwunden. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Und da ist es eben umso mehr an uns, dafür zu sorgen, dass Tibet ein Thema bleibt und dass die Chinesen in Peking, die Kommunistische Partei, auch spürt, sie kann nicht darauf hoffen, dass Tibet vergessen wird.
Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold und bei uns zu Gast Clemens Ludwig von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm bzw. Deutschland e.V., um es mal korrekt zu sagen. Wir haben vor der Musik so ein bisschen über die jüngere Vereinsgeschichte geredet und ja, jetzt denke ich, sollte man auch die jüngere Geschichte von Tibet so ein bisschen beleuchten. Da war doch 2008 irgendetwas, Clemens.
Ja, genau. 2008 war ja gerade im März begann auch da das Drama Tibet über Wochen hinweg wirklich so im Zentrum der Schlagzeilen auch der internationalen Presse, weil es war da eben zu einem großen Volksaufstand gekommen, der auch wieder, was hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, von wegen Stichwort eben Mönche und Nonnen von Klöstern in Zentral-Tibet ausging, Kloster Drepung, und dann aber ganz schnell wirklich wie ein Flächenbrand sich verbreitet hat, vor allem in Ost-Tibet, also eigentlich den Gebieten, die nach China rübergehen, wo schon lange Kontakte mit den Chinesen sind, und es hat da also wirklich über zig, das ging bis hin, dass also ganze Dörfer die chinesische Verwaltung vertrieben haben und die tibetische Flagge gehisst haben. Da gibt es also Beispiele dafür, was in Tibet also das Allerstrengste verboten ist. Also selbst als Ausländer käme man dafür ins Gefängnis, wenn man die tibetische Flagge zeigt, das so als Zeichen eben der Eigenständigkeit. Und dieser Aufstand, also der hat wohl eine Wucht gehabt, was selbst also die chinesischen Kommunisten sehr, sehr überrascht hat, an Unzufriedenheit, an wirklich tiefer Frustration, aber auch an verzweifelter Entschlossenheit, sich gegen die Unterdrückung zu wehren. Natürlich hatte auch diese Besetzung mancher tibetischer Dörfer und das Einziehen der chinesischen Flagge und das Hissen der tibetischen Flagge nicht längerfristig Bestand. China hat ja, das weiß man eben, ein gigantischen Repressionsapparat mit Millionen von Soldaten, Sicherheitskräften, Armee, Polizei oder so Sicherheitskräfte, die irgendwo dazwischen liegen. Und die haben den Aufstand dann brutal niedergemacht. Und seitdem ist es sehr ruhig geworden um Tibet. Die Tibeter selber haben eben auch gespürt, sie haben natürlich keine Chance, sich gewaltsamen Methoden gegen China zu wehren. wären. Ich will da auch nochmal sagen, also die Tibeter waren auch nicht alle immer nur ganz friedliche Pazifisten. Sie hatten auch sogar eine kleine Guerilla-Bewegung, die im Osten vor allem den Chinesen in den 50er Jahren Widerstand geleistet haben. Kann man ihnen vielleicht auch nicht verdenken, dass sie sich nicht mit nackten Fäusten gegen die chinesischen Panzer gewehrt haben. Und dann war aber irgendwo klar, jede Form von irgendwie militanterem Widerstand gegen China wird nur mit noch mehr Repression bekämpft. Es hat Tausende von Verhaftungen gegeben, Hunderte von Verurteilten zu langen Haftstrafen, sogar einige Todesurteile wurden ausgesprochen. Und was es an Folter und Misshandlung in chinesischen Gefängnissen ohnehin gibt, das trifft natürlich nicht nur Tibeter, das kann man sich eigentlich nur ausmalen. Das sind Gruselgeschichten, die man dann so an die Öffentlichkeit ringen. Also da wurde eigentlich also dieser gewaltsame Widerstand, dieser Aufstand, das kann man eigentlich nicht anders sagen als Aufstand, wurde also brutalst niedergeschlagen. Das öffentliche Interesse an Tibet ist dann sehr schnell runtergegangen. Das ist natürlich auch irgendwo so typisch für die Medienberichterstattung. Wenn es irgendwo knallt, ist alle da und gucken hin. Und sobald sich dann ein bisschen, also sagen wir, die Repression alltäglich wird und Routine bekommt, dann ist die Aufmerksamkeit wieder weg. Und dann gibt es, haben die Tibeter da mit zwei Arten, auch sehr, sehr unterschiedlichen Arten, drauf reagiert. Das eine, ich hatte es kurz angesprochen, eine, muss ich sagen, Welle von Selbstverbrennungen. Manche sehen dann Zusammenhang, man sagt ja auch, dass dieser sogenannte arabische Frühling, der ja auch leider nicht sehr lange vorgehalten hat und ziemlich bald dann einen kalten Winter wurde, dass der ja ausgelöst ist, auch durch so eine Selbstverbrennung eben von einem Gemüsehändler in Tunesien, der das Ganze so, also aus Protest gegen die Willkür der Behörden, der Oligarchen sich selbst verbrannt hat. Und kurze Zeit später war dann die erste Selbstverbrennung in Tibet. Gut, es hat Jahre vorher schon eine gegeben, aber zumindest die so ein Schneeballeffekt hat, könnte man da fast sagen. Und bis heute haben sich über 130 Männer und Frauen, Mönche und Laien selber verbrannt. Es sind Mütter dabei von kleinen Kindern. Wobei man das nicht nur als die blanke Verzweiflung sehen darf. Es hat also einige, auch es waren auch höhere Kleriker zum Teil, die so politische Testamente hinterlassen haben und die gesagt haben, nein, das ist für uns sozusagen der letzte Akt, unsere Würde zurückzuholen. Im Tod können die Chinesen nicht über uns bestimmen, sie bestimmen im Leben über uns, aber im Tod können sie nicht über uns bestimmen. Und wir sehen diesen Akt irgendwo auch als sozusagen Akt an, um die Tibeter zu, wie auch immer, zu befreien. Das ist natürlich jetzt, die Befreiung ist dadurch jetzt auch nicht wirklich vorangetrieben worden, aber es hat wieder eine öffentliche Aufmerksamkeit gegeben. Es hat auch innerhalb des Buddhismus eine große Debatte darüber gegeben. Der Dalai Lama lehnt solche Aktionen ab. Er geht sogar so weit, dass er Hungerstreiks ablehnt, sagt, das ist Gewalt gegen sich selbst und sich selber anzuzünden, erst recht natürlich. Auf der anderen Seite sagt er natürlich auch, die Verantwortung dafür liegt in Peking und nicht bei den Tibetern. Also jedenfalls, dann hat man gedacht, so allmählich ebbt es ab, aber im Dezember hat es dann nochmal drei Selbstverbrennungen wieder gegeben, das waren die drei letzten. Also das ist schon ein Ausdruck, sicherlich bei manchen Verzweiflung, bei manchen aber auch so nach dem Motto, da holen wir also die letzte Möglichkeit, unsere Würde zu bewahren oder wieder zu gewinnen. Ja.
Aber eine Frage, die hat sich mir schon in den 60er und 70er gestellt. Da haben sich ja auch buddhistische Mönche in Vietnam öfters mal verbrannt. Warum eigentlich Selbstverbrennung? Das ist ja, sagen wir mal, so ziemlich die brutalste Methode, sich selber ins Jenseits zu befördern.
Ja, na gut, ich meine, zum einen sagt der Buddhismus natürlich schon, dass so diese ganze Leben ja eigentlich eher, diese materielle Existenz eher eine Illusion ist. Samsara sagt man da eben auch. Also ich glaube, da gilt also nicht, wo wir im westlich-abendländischen, wir sind nicht nur christlichen, sagen wir, in unserer westlich-abendländischen Kultur, wo das Individuum einen großen Wert hat, da zählt in Asien schon eben mehr das Kollektiv und der Einzelne nimmt sich da auch mehr zurück. Und gerade auch, wenn du das ansprichst, da in Vietnam, diese Aktionen der Mönche. Ich denke, also gerade weil es so eine brutale Aktion ist, ist man darauf spekuliert, damit eben eine großmögliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Also damit wirklich so ein Schockerlebnis. Es gibt ja sogar Bilder davon. Heutzutage ist ja da alles möglich. Die modernen Medien gibt es ja auch in Tibet. Also ein Schockerlebnis auszulösen in der Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass da sich dann Solidarität dran entzündet. Und zu zeigen, hier, das ist, unsere Situation ist so unerträglich, so schlimm, dass wir bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen, und zwar nicht nur irgendwo klammheimlich hinter verschlossener Tür, sondern in aller Öffentlichkeit uns diesen brutalen Tod antun, in der Hoffnung, so Leute, jetzt muss aber auch mal so ein Fanal kommen, und das ist im Falle Tibets natürlich weltweit nicht gekommen. Ich hatte gesagt, ja, es gab ein paar Politiker-Stellungnahmen von Westerwelle, wirklich auch eine damals eben wirklich sehr bemerkenswerte, aber wirklich was geändert hat sich eben doch nicht. Und jetzt gibt es noch, das würde ich gerne noch ergänzen, eine zweite Art des Widerstandes, die ganz anderer Natur ist, und die heißt Laka. Laka heißt auf Deutsch Weißer Mittwoch. Mittwoch ist der Tag, also an der Wochentag, an dem der Dalai Lama geboren wurde. Und weiß heißt so glücksverheißend, also glücksverheißender Mittwoch. Und an diesen Tagen, also immer am Mittwoch, gehen die Tibeter hin und machen also ganz bewusst ihre eigene Tradition, kleiden sich nur tibetisch, gehen nur tibetisch essen. Und das ist eine Bewegung, die allmählich immer mehr so Fuß fasst in Tibet, sozusagen zurück zu einer eigenen kulturellen Wurzel. Und das ist eine Art von kulturellem Widerstand, wo jeder mitmachen kann, ohne jetzt fürchten zu müssen, wenn ich demonstriere, werde ich sofort verhaftet, gefoltert, bin Jahre und Jahrzehnte im Gefängnis oder ich bringe mich gleich selber um durch die Selbstverbrennung. Nein, diese Laka-Bewegung ist offiziell legal, weil kulturell hat China sogar auch eine gewisse, ja, soll man sagen, Toleranz. Also es wird zumindest so die tibetische Identität so als kulturelle Folklore Sprenkel wird sogar gefördert. Da gibt es sogar jede Menge Chinesen, die mit der Bahn, die es seit 2006 gibt, da ankommen, um so ein bisschen exotische, Wilder Westen ist es ja auch von China aus gesehen, zu sehen. Und also das Kulturelle kann schwer kriminalisiert werden. Und dieses Kulturelle, also Tibet zu reduzieren aus kulturelle, ähnlich wie es die USA mit den Indianern gemacht haben, da war irgendwann Sitting Bull und so, diese ihre großen Häuptlinge, die sie erst bekämpft haben, wurden dann so zum exotischen Folklore-Sprengsel. So ähnlich geht es auch in Tibet. Also das finden die Chinesen irgendwie ganz, ach Gott, das sind das so für, ja, ein bisschen zurückgeblieben, nicht wahr? Wir sind natürlich weiter, aber irgendwie ganz lustig. Und auf der Ebene, das drehen die Tibeter jetzt im Grunde um und nehmen das sozusagen als Basis für den Widerstand, diese kulturelle Identität zu wahren und zu fördern. Und das ist eine Bewegung, die eigentlich viel Hoffnung macht, weil dadurch eben, das kann nicht kriminalisiert werden, es kann jeder mitmachen, man riskiert nicht sein Leib und Leben, seine Gesundheit, seine Freiheit und vielleicht, und ich glaube, das ist sowas, was man so an Berichten hört, ist ja auch alles zensiert, aber was auch die Identität und das Selbstbewusstsein der Tibeter ganz stark stärkt und fördert, und vom Exil kann es ja genauso betrieben werden, und das ist so eine kleine Hoffnungsschimmer, dass eben Tibet da doch noch nicht irgendwie alles verloren ist und nicht so, ja, irgendwo sie irgendwann so einen Reservatsstatus kriegen wie die Indianer in Nordamerika, wo sie so für sich da so ein bisschen ihre Identität wahren können, sondern dass sie wirklich auch noch in der größeren Öffentlichkeit, in der größeren Masse eben ihre Kultur bewahren können. Mhm.
Ja, ich schaue mal wieder auf die Uhr, das muss ich ab und zu, leider. Und ja, wir sollten jetzt mal langsam noch auf aktuelle Sachen im Hinblick auf die Tibet-Initiative kommen. Also was ist jetzt in letzter Zeit an Initiativen, an Aktionen gelaufen? Und dann haben wir ja auch einen ganz konkreten Anlass, es gibt ja auch heute Abend eine Veranstaltung.
Ja, also ich selber muss gestehen, ich bin nicht selber aus Ulm, ich bin aus Tübingen, ist nicht so weit weg, aber ich bin im guten, engen Kontakt hier mit der Gruppe, sicher eine der aktivsten und kreativsten Gruppen, die es so innerhalb der Tibet-Initiative gibt. Und ich glaube, da ist auch noch eine eigene, wie ich gehört habe, eine eigene Sendung im Hinblick auf diesen ominösen, berühmten 10. März. Das hatte ich schon mal erwähnt. Das war eben der Jahrestag des Volksaufstandes von 1959, als der Dalai Lama geflohen ist. Es war die Initialzündung eben auch 2008. Und da wird eben diese Flaggenaktion gemacht. Und da läuft hier in Ulm läuft da eine ganze Menge an Unterstützung, an öffentlichen Aktionen, an Städten, die Flaggen. Aber das können die Ulmer selber sicherlich am besten erzählen. Bundesweit ist dieser 10. März natürlich einer der zentralen Veranstaltungstage, Aktionstage für die Tibet-Initiative. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, aber man darf es auch ruhig, weil es ein wirklich erfreuliches Ergebnis ist, auch nochmal wiederholen, eben, dass über 1000 Städte und Gemeinden die tibetische Flagge dann hissen als Zeichen wirklich der sozusagen lokalen Solidarität mit Tibet, da ja von oben Schleswig-Holstein bis an Bodensee. Und also das steht gerade eben sehr stark im Zentrum und wird eben gerade sehr intensiv halt vorbereitet. Und ja, was heute Abend angeht, also ich bin da in der VH, Volkshochschule im Einsteinhaus, habe ich eben einen Vortrag, Tibet 7 Jahre nach dem Volksaufstand oder Tibet heute 7 Jahre nach dem Volksaufstand, wo ich dann das, was ich hier so ein bisschen erzählt habe, noch ein bisschen mehr vertiefen kann und auch ein bisschen klar machen will, warum eben unter diesen Bedingungen, die die Volksrepublik China eben schafft, es kein wirklich friedliches Miteinander geben kann der beiden Völker. Also ich wäre sonst auch der Letzte, das sagen würde, verschiedene Völker können nicht miteinander leben, aber es muss eben in gegenseitiger Achtung und Respekt sein und auf einer Ebene, und das ist leider in Tibet eben nicht gewährleistet, und da werde ich heute auch noch ein bisschen drüber erzählen und dann auch über diese Widerstandsbewegung, die ich jetzt erwähnt habe, auch mit Bildern dann natürlich, werde ich noch ein bisschen dazu erläutern. Also wer gern wissen möchte, was gerade so aktuell in Tibet los ist, der ist da herzlich eingeladen heute Abend in der VH Einsteinhaus.
Bilder, wieder ein Stichwort. Du hast mir zu Anfang der Sendung gesagt, du warst schon in Tibet. Einmal, mehrere Male.
Nö, ich war schon häufiger. Irgendwann haben mir die Chinesen dann das Visum verweigert. Also das Visum war
irgendwann warst du nicht so dumm.
Offensichtlich, ja.
Hast dich dann gekannt.
Genau, ich war einer der Ersten sogar hier in Deutschland. Inzwischen gibt es viele auch in der Tibet-Initiative, die nicht mehr rein dürfen. Ich war aber in guter Gesellschaft, Petra Kelly natürlich, Heinrich Harrer, Brad Pitt, wobei weil er den Harrer gespielt hatte, nicht in diesem Film 7 Jahre in Tibet, wobei sie inzwischen da dann doch etwas pragmatischer waren. Ich habe gelesen, er war vor kurzem auf irgendeinem Filmfestival in Shanghai, ja, er hat eigentlich lebenslanges Einreiseverbot nach China bekommen, nach dem Film, aber ja, also ich darf nicht mehr rein, aber ich war eben, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch reingehen wollte, vor allem Zentral-Tibet ist inzwischen so stark auch von Chinesen besiedelt, Sinisierung nennt man das, ne? Ich habe die alten Bilder noch von Lhasa, von Zentral-Tibet, ich war da in den 90er Jahren mehrmals drin, und ich bin heutzutage wirklich froh, dass ich sozusagen das ganz alte Tibet war es natürlich auch nicht, aber so seitdem ich vor fast 30 Jahren das erste Mal dort war und heute, das ist eigentlich fast nicht wiederzuerkennen. Also ich kenne natürlich Bilder von Freunden, die heute noch da waren, wie Lhasa heute aussieht, und wenn ich dann meine eigenen Bilder sehe, die ich manchmal auch noch zeige, so vorher, nachher, dann denke ich, mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal sehen will. Aber natürlich, ich sagte ja, also diese ersten Besuche, vor allem als noch viel weniger Chinesen in Tibet gelebt haben, auch noch viel mehr von der tibetischen Architektur und so erhalten waren, das waren für mich wirklich so mit die prägendsten Erlebnisse auf meinen Reisen. Und ich kann schon sagen, ich bin recht viel gereist. Ich arbeite auch als Reiseleiter so im indischen Himalaya, in Tibetisch-Indien, sage ich immer, Ladakh und Spiti. Aber was ich da in Tibet eben erlebt habe in den 80er Jahren, das war schon so an Optimismus, Lebensfreude, und das auf dem ganzen Hintergrund, den wir ja jetzt hier so ein bisschen erklärt haben, nicht? Der tragischen tibetischen Geschichte. Also da ist schon eine Kraft und eine Lebensbejahung in diesem tibetischen Volk, das finde ich nach wie vor unglaublich beeindruckend.
Was steht denn jetzt sonst so an? Also in genau einem Monat, ich habe das jetzt mal nachgerechnet, heute ist ja der 10. Februar, genau. Also in genau einem Monat ist dieser Tibet-Tag, nenne ich ihn jetzt mal.
Ja, kann man so nennen, ja.
Was macht da die Tibet-Initiative? Gibt es da spezielle Aktionen? Immer gut, die ganzen Städte machen mit.
Genau, diese Flaggen. Und diese Flaggen werden natürlich auch begleitet, je nachdem. Ne, in Ulm läuft eine ganze Menge mit Aktionen, die eben hier in stattfinden. Aber wir haben da ja auch eben jemand von der Ulmer Gruppe, die da noch konkret viel mehr zu sagen kann, was hier lokal eben passiert, wo ich ja jetzt nicht so eingebunden bin.
Ja, jetzt haben wir noch jemand im Studio, die sitzt vorher, saß am Sofa und hat dann auch zugehört, aber das Stichwort ist jetzt da. Sonja Putz, Sprecherin der regionalen Tibet-Initiative. Sonja, noch ganz kurz, wir haben nur noch ganz wenig Minuten, aber sag noch was dazu.
Alles klar. Hallo zusammen. Ja, es ist angesprochen worden, was wir denn in Ulm an dem Aktionstag 10. März vorhaben. Und da möchte ich euch heute schon bitten, euch Zeit zu nehmen. Und zwar machen wir alle Jahre eine Demo, die beginnt in Neu-Ulm beim Rathaus und geht dann durch verschiedene Stationen, und zwar überall, wo die Tibet-Flagge gehisst wird. Das geht also über mittlerweile Privathäuser bis zu Buchhandlungen, zum Beispiel Eichhorn oder Thalia. Dann ziehen wir weiter zu unserem Baum, den wir vor Jahren gepflanzt haben in der Sterngasse, und dann letztendlich zum Bahnhof nach Ulm, wo wieder drei Flaggen gehisst werden. Das macht der Herr Gönner seit vielen Jahren, und auch in Neu-Ulm wird geflaggt. Und an jeder dieser Stationen halten wir eine kleine Mahnwache. Und natürlich, je mehr Leute, desto beeindruckender ist das Bild. Und was wir wollen, ist ja Aufsehen erregen. Wir werden alle mit einer großen Tibet-Flagge bestückt da durch die Stadt ziehen, um wieder mal auf das Thema aufmerksam zu machen. Eben wie der Clemens vorhin schon gesagt hat, es ist unsere Hauptaufgabe, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, wir sind
eins muss ich noch sagen, entschuldige, ich habe den Beginn gar nicht gesagt. Also wir treffen uns am 10. März um 15.30 Uhr beim Neu-Ulmer Rathaus. Also da geht's los. Und wir machen zu dem Thema nochmal eine Sondersendung am 5. März, und zwar von 18 bis 19 Uhr in diesem Projektrahmen Einsackkreis in China und wir. Und da wollen wir nochmal genau über die Hintergründe reden, eben von dem Volksaufstand, Bedeutung der Flagge. Ja, und wer alle mitmacht und wie man sich selber engagieren kann dazu.
Okay, danke Sonja. Also das war so aktuelle Informationen, was so in einem Monat etwa ansteht. Ja, allerletzte Frage noch an dich, Clemens. Was möchtest du jetzt noch mal ganz kurz loswerden? Vielleicht noch ein, zwei Sätze und dann.
Ja, meine, so die Stärke der ganzen Tibet-Unterstützer hängt und hängt ja davon ab oder fällt und steht damit, was sie an ihrerseits wieder an Unterstützung eben erreicht, und was ich dann gern loswerden möchte, dass sich vielleicht doch möglichst viele von den Hörerinnen und Hörern, die jetzt eine Stunde hoffentlich zugehört haben oder eingeschaltet haben, jetzt angesprochen fühlen, gerade konkret auf das, was Sonja eben erzählt hat, zum 10. März hin, da mal mitzumachen, die vielleicht noch nicht dabei waren, ein paar neue Gesichter. Ich freue mich natürlich auch, wenn sich ein paar vielleicht angesprochen fühlen, heute Abend zu erscheinen, das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen, und das zu einem toll, weil Tibet-Unterstützung, Tibet-Solidarität, das sind im Grunde wir alle. Da muss man nicht das Etikett haben, ich bin Tibet-Initiative oder ich bin das oder ich bin jenes, sondern das ist jeder, der ein bisschen berührt ist vom Schicksal der Tibeter, der vielleicht auch eine gewisse Faszination sich faszinieren lässt, vielleicht von Bildern, die er mal gesehen hat. Das würde mich sehr freuen, Wenn wir da mit dieser Sendung den einen oder anderen angesprochen hätten, bei uns einfach mal zu erscheinen, mitzumachen, denn das ist eben Tibet-Solidarität, lebt eben von jedem Einzelnen.
Das war also Clemens Ludwig von der Tibet-Initiative, und unser Thema heute war Tibet heute, Tibet im Exil. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut. Ja.